Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Der Minderwertigkeitskomplex. Diesen Begriff prägte Alfred Adler, bevor er in unser aller Wortschatz übergegangen ist. Alfred Adler, Sie erinnern sich sicher, das ist der Arzt, der in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts das geistige Leben im damaligen Wien mit auf den Kopf stellte. Er gilt als großer Widersacher Sigmund Freuds und als Weltverbesserer, der für die Bildung ganz neue Weichen stellte. Und er gilt als Begründer der Individualpsychologie. Eine schillernde Persönlichkeit, die Alexander Kluge zu seinem 150. Geburtstag morgen genauer unter die Lupe genommen hat. Herausgekommen ist eine über 300 Seiten umfassende, detailreiche Biografie. Herr Kluge, Alfred Adler wird als Begründer der Individualpsychologie oft bezeichnet. Was heißt das genau?
Die Individualpsychologie von Adler ist eine Psychologie des Ichs. Man kann sie auch eine Umweltpsychologie nennen. Und Adler selber nannte seine Lehre eine Gebrauchspsychologie. Er setzte sie so ab von der Besitzpsychologie. Das war für Adler der Versuch, das Verhalten von Menschen aus dem zu erklären, was sie haben. Wer besitzpsychologisch denkt, der glaubt, dass man einen Charakter ganz fix geerbt hat oder dass man ist, was die Umwelt aus einem gemacht hat. Adlers Ansatz dagegen ging davon aus, welchen Gebrauch der Einzelne von den Möglichkeiten macht, die ihm im Leben gegeben und offeriert sind. Und das ist ganz dynamisch und das Gegenteil von einer ganz statischen Auffassung. Und das zeichnete die Individualpsychologie ganz wesentlich aus.
Statische Auffassung, ist das etwas, was Freud eher hatte und worüber Sie sich dann gestritten haben?
Sie haben sich dann über ganz vieles zerstritten. Adler war ja jahrelang Mitglied in Freuds sogenannter Mittwochsgesellschaft, einem Treffen, in dem es dann 2 bis 3 Dutzend Mitglieder gab. Und alle Teilnehmer stritten sich eigentlich heftig und präsentierten immer wieder neue, aufregende Hypothesen. Und Adler war vielleicht der Höchstbegabte dieses Zirkels und entwickelte im Lauf einiger Jahre dann ganz eigene Hypothesen und Theorien und entfernte sich mit großen Schritten von Freuds Grundannahmen. Freud postulierte, dass bei jedem Menschen der Eros im Mittelpunkt steht und dass der Einzelne Opfer seiner Triebe ist. Adler setzte dagegen und er sagte, nicht die Sexualität, nicht der Eros sei das Bestimmende, sondern vielmehr das Minderwertigkeitsgefühl und das Streben nach Überlegenheit, nach Macht. Und dazu kam etwas Drittes bei ihm, nämlich das Konzept des Gemeinschaftsgefühls, dass nämlich jeder einzelne Mensch alle seine Begabungen und Talente erst und ausschließlich im Zusammenspiel mit der großen Gemeinschaft entfalten kann und entfalten wird. Und dass dieser dynamische, und da sind wir dann wieder bei der Bewegung, dass genau dieser dynamische Vorgang die Gemeinschaft ihrerseits zu einer besseren Gemeinschaft machen wird. Und zum anderen waren, und das erklärt dann auch den sehr, sehr heftigen Bruch 1911, Adler und Freud waren sehr unterschiedliche Charaktere. Adler war Optimist, unverbrüchlicher Optimist und ein sehr großer, sehr geselliger Menschenfreund. Und je älter Sigmund Freud wurde, desto misanthropischer, also menschenfeindlicher und pessimistischer wurde er. Und da war dann der Bruch nach fast 10 Jahren, in den Jahren 1911, 1912 nahezu unvermeidlich.
Vielleicht bleiben wir auch noch mal bei den unterschiedlichen Auffassungen nicht nur auf das Individuum, sondern zum Beispiel auch auf Frauen. Also Adler hatte ja auch ein ganz anderes Frauenbild als beispielsweise Sigmund Freud.
Ganz anders. Also Adler war in jungen Jahren ein überzeugter Sozialist. Er heiratete auch eine sehr intelligente, sehr willensstarke, sehr kluge Russin, die ihrerseits lebenslang Sozialistin blieb. Adler distanzierte sich dann in den späteren Jahren vom Sozialismus, aber er war lebenslang und immer Feminist, bevor es das Wort eigentlich gab. Das ist ganz erstaunlich für mich gewesen zu entdecken. Und er trat von Anfang an ganz überzeugt und ganz kraftvoll für die Gleichberechtigung von Frauen ein. Und das zu einer Zeit, wo das alles andere als gang und gäbe war. Auch gebildete Zeitgenossen um und nach 1900 erlagen dem damaligen Zeitgeist à la August Strindberg und setzten Frauen herab und diffamierten sie. Und bei ihm war das ganz, ganz anders. Sein Frauenbild war von Anfang an ein sehr optimistisches und ein sehr emanzipatorisches.
Es war ja damals auch die Zeit der Wiener Moderne, der Kaffeehaustreffen. Sie haben eben auch schon diese Mittwochabendtreffen angedeutet. Welche Rolle spielte er denn dort in diesem geistigen Leben damals?
Wien war ja um 1900 tatsächlich ein Laboratorium der Moderne, also in der Literatur, in der bildenden Kunst, in der Architektur und eben auch in der Seelenkunde mit Freud und mit Adler. Wien war eine immense Metropole eines Riesenreiches. Und die einzelnen Szenen berührten sich damals allerdings relativ peripher. Also es gab einen Karl Kraus, der seine Fackel herausgab und darin sich sehr mokierte über Freud und die Psychoanalyse. Andererseits schauten Freud und seine Schüler auf Kraus, den sehr kleinen, kurzgewachsenen, mit Spott herab. Also diese Kreise begegneten sich peripher, hatten allerdings dann immer wieder ein Einlaufzentrum und das war das Wiener Kaffeehaus.
Inwiefern ist denn der Einfluss Alfred Adlers noch heute auf unser Bildungswesen spürbar?
In den 20er Jahren war Adler einer jener großen Psychologen, der sich ganz intensiv mit Pädagogik und mit Erziehung beschäftigte. Und er stieß damals ganz viele Reformen an. Es wurde damals dann auch, 1931 war das in Wien, eine erste Versuchshauptschule nach seinen individualpsychologischen Prinzipien eröffnet. Und darin wurde komplett auf körperliche Züchtigung und auf Drohungen gegenüber den Schülern verzichtet, selbst auf Ermahnungen. Kein Kind galt in dieser Schule als unbegabt oder als nicht förderbar, ganz im Gegenteil. Und der Schulklasse selber wurden eigene selbsterzieherische Funktionen und Aufgaben übertragen und der Lehrer fungierte mehr als Anleiter und als Moderator. Und das griff die Reformen im Bildungswesen der 70er Jahre um fast 50 Jahre voraus. Und das war ein großer emanzipatorischer Entwicklungssprung in der Bildungs- und Erziehungspolitik und verbindet die späten 20er und frühen 30er Jahre ganz stark mit all dem, was sich dann in den 1970er Jahren in Deutschland in den Reformen im Bildungswesen abzeichnete.
Alfred Adler hätte also heute seine Freude, wenn er sehen würde, was sich so getan hat.
Ja, auf alle Fälle.
Sagt Alexander Kluy. Er hat zum 150. Geburtstag von Alfred Adler eine neue Biografie über den Arzt und Psychologen herausgegeben.